Willkommen bei Kontext TV. Wir befinden uns hier auf dem Gelände der Johannes Gutenberg Universität in Mainz, wo die 10. Sommerakademie des globalisierungskritischen Netzwerkes ATTAC stattfindet. Unser Gast ist nun Marika Frangakis. Sie ist Vorstandsmitglied des Nicolas Poulantzas Instituts in Athen und außerdem Mitglied der Euromemorandum-Gruppe, einem Zusammenschluss kritischer Wirtschaftswissenschaftler. Willkommen bei Kontext TV, Marika Frangakis.
It's good to be here.
Marika, Greece has been exposed. Griechenland ist mittlerweile über Jahre einer massiven Kürzungspolitik ausgesetzt worden und befindet sich inzwischen in einer tiefen Depression. Inwieweit wird die griechische Bevölkerung von dieser Kürzungspolitik getroffen? Einige sprechen schon von einer humanitären Krise.
Basically, yes. We have reached the point where the austerity measures have produced what you just said, a humanitarian crisis, which means that the number of homeless has increased tremendously. Homelessness was not traditionally.
Wir sind an einem Punkt, an dem diese Kürzungspolitik tatsächlich eine humanitäre Krise, wie Sie es genannt haben, ausgelöst hat. Die Zahl der Obdachlosen ist drastisch gestiegen. Obdachlosigkeit war in Griechenland bisher kein großes Problem, weil der Familienzusammenhalt immer recht stark gewesen ist. Heute gibt es aber ganze Familien, die ihre Miete nicht mehr zahlen können oder das Darlehen für ihr Haus nicht mehr zurückzahlen können. Obdachlosigkeit ist somit zu einem großen Problem geworden, weil durch diese Kürzungspolitik sowohl die Einkommen, Gehälter, Renten, Löhne gemindert, als auch die Steuern erhöht wurden, müssen sich viele überlegen, ob sie zum Beispiel die Stromrechnung zahlen oder Milch für die Kinder kaufen. Täglich müssen sie solche Entscheidungen treffen. Tatsächlich ist es auch schon passiert, dass junge Kinder in der Schule in Ohnmacht gefallen sind und hinterher zugegeben haben, dass sie nicht gefrühstückt bzw. für einige Tage nicht ordentlich gegessen hatten. Solche Phänomene sind neu. Sie erinnern an den Anfang des letzten Jahrhunderts, als Griechenland ein sehr armes Land war. Ein weiterer Indikator, wenn man so will, ist der rasante Anstieg der Suizidrate. Die Menschen springen vom Balkon, erschießen sich. Es gab den einen Fall eines Apothekers, eines Rentners, 72 Jahre alt, der sich auf dem Syntagma-Platz erschossen und einen Zettel an einem Baum hinterlassen hat. Dort stand: Weil ich so alt bin, kann ich den Ereignissen nicht standhalten und sehe meinen Freitod als Protest gegen diese Ereignisse. Insofern geht die Krise in unserem Land über ökonomische Grenzen hinaus. Es ist nicht nur eine soziale Krise, es ist mehr. Es ist eine humanitäre Krise. Die Wirtschaft ist um 20% geschrumpft. Die Arbeitslosenquote liegt über 20%. Wir nähern uns den spanischen Verhältnissen. Die Arbeitslosigkeit der jungen Menschen steigt auf 50%. Die gesamte griechische Wirtschaft steckt in großen Schwierigkeiten. Das aber heißt, dass wir die uns auferlegten Ziele nicht erfüllen können. Dass diese fiskalen Ziele eingehalten werden, wird immer unwahrscheinlicher. Und zwar aufgrund der Maßnahmen, die durchgesetzt wurden, um diese Ziele zu erreichen. Es ist in sich widersprüchlich. Man kann das nicht über eine schrumpfende Wirtschaft schaffen. Es dürfte mittlerweile jedem klar sein, dass diese Politik nicht funktioniert. Der Internationale Währungsfonds gibt sogar zu, dass diese Politik nicht funktioniert. Bekannte Ökonomen sind sich an diesem Punkt einig.
The IMF admits that this policy doesn't work. Mainstream economists agree. Rubini has been saying this all along and he's a mainstream guy.
There have been so-called. Es gab mehrere sogenannte Rettungspakete für Griechenland in den letzten Jahren. Wer bekommt dieses Geld und hilft es der griechischen Bevölkerung? Does it help the Greek population?
The rescue packages are tailored in such a way, especially after the second one, that the government borrows.
Diese Rettungspakete sind so geschürt, besonders seit dem zweiten, dass der Staat Geld geliehen bekommt, aber damit zunächst die Schulden, also die Gläubiger, bezahlt werden, und zwar über ein gesperrtes Konto. Das ist die erste Priorität. Wenn also der griechische Staat einen bestimmten Betrag aus den zwei Paketen ausleiht, geht das Geld als erstes auf dieses Konto und steht zunächst für den Schuldendienst zur Verfügung. Was übrig bleibt, bekommt der Staat für andere Verpflichtungen, Gesundheitssystem, Bildung, öffentliche Verwaltung etc. Zwei Drittel des ersten, Und mehr als zwei Drittel des zweiten Rettungspaketes werden ausschließlich für die Refinanzierung der griechischen Schulden genutzt. Sie sind dafür da, um die Gläubiger zu bedienen. Nur was übrig bleibt, geht an die griechische Bevölkerung.
Jean-Claude Juncker has called for an institution modeled after the German.
Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker plädiert für eine Institution nach dem Modell der deutschen Treuhand, um öffentliche Güter in Griechenland zu privatisieren. Was passiert gerade in Griechenland in Bezug auf Privatisierung?
Well, Jean-Claude Juncker's wish was granted. We have a privatization agency which was drawn up on the
Der Wunsch von Jean-Claude Juncker wurde erfüllt. Wir haben eine Agentur für Privatisierung nach dem Modell der Treuhand. Privatisierung ist gerade in. Wenn man sich einen Überblick über die Sache verschafft, wird einem klar, worum es eigentlich geht. Griechisches Eigentum wird zu Ramschpreisen verscheuert, und zwar mit intransparenten Verfahren. Die griechische Privatisierungsagentur wurde mit einem riesigen Portfolio griechischen Vermögens ausgestattet. Diese Wirtschaftsgüter werden auf der Basis von Entscheidungen des Rates der Privatisierungsagentur verkauft. In diesem Rat sind Repräsentanten von Aktiengesellschaften, aber keine aus der Regierung. Und dazu gibt es Beobachter des Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Zentralbank und der EU. Dieses Rahmenwerk ist undurchschaubar und schlimmer als das Treuhandmodell. Es ist eine schlechte Karikatur der Treuhand. Selbst das Treuhandmodell war kein erfolgreiches Modell, weil es zu hohen Schulden führte und zu einer enormen Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland. Das Gleiche haben wir hier, nur unter größerem Druck. Insofern erwarte ich wesentlich schlimmere Ergebnisse. Ich gebe hier nur zwei einschlägige Beispiele. Eine der verbleibenden zwei öffentlichen Banken in Griechenland, die ATE Bank, eine sehr wichtige Bank, da ein Großteil der Landwirtschaftsflächen an diese Bank verpfändet ist, wird in eine private griechische Bank verkauft. Wir wissen von den Stresstests, die die Europäische Union vor kurzem durchgeführt hat, dass diese private Bank finanzielle Schwierigkeiten hat. Wir wissen nichts über die Bedingungen, zu denen diese Bank die ATE Bank übernehmen wird. Die Sache wurde an einem schönen Morgen in den Zeitungen angekündigt. Bank sowieso erwirbt die ATB Bank. Was jedoch nicht darin stand, war, wer hat das entschieden? Zu welchen Bedingungen? Zu welchem Preis? Noch dazu wird die ATE Bank zersplittert in eine gute Bank und in eine Bad Bank. Sie können sich den Umbruch in der griechischen Wirtschaft vorstellen. Die ATB Bank ist die Landwirtschaftsbank Griechenlands. Sie ist quasi die Landwirtschaft Griechenlands. Und die Landwirtschaft macht 12% der gesamten Erwerbsquote aus. Das ist ein sehr gutes Beispiel des Umbruchs, der bevorsteht. Bei dem anderen Beispiel einer bevorstehenden Privatisierung, die derzeit abgewickelt wird, handelt es sich um die Fußballwettagentur. Aus historischen Gründen befindet sie sich in öffentlicher Hand und war die gewinnbringendste Gesellschaft Griechenlands im letzten Jahr. Und jetzt wird sie privatisiert. Und wir wissen nicht, an wen sie verkauft wird, für wie viel und so weiter. Das sind nur zwei Beispiele, die zeigen, was Privatisierung ist. Es ist ein politisches Spiel, ein Projekt, in dem es darum geht, das zu privatisieren, was noch in öffentlichem Eigentum ist. Ich glaube, dass die Sparpolitik ein Vorwand ist für einen Wechsel der Eigentumsverhältnisse. Das wird entscheidend sein für die Zukunft der griechischen Wirtschaft und der griechischen Gesellschaft.
Sie sagten kürzlich einmal, dass die Sparpolitik weniger ein ökonomisches als ein politisches Projekt sei. Und dass die Griechen als Versuchskaninchen für dieses Projekt dienten. Was meinten Sie damit?
The austerity policy and the austerity scheme is not what I said is it's not an economic necessity. David Harvey has said that, and I quote him.
Die Sparpolitik und die Strategie dahinter sind keine ökonomischen Notwendigkeiten. Das hat David Harvey gesagt. Ich fand, es war eine sehr prägnante Aussage. Die Sparpolitik ist angeblich ein Weg aus der Krise. Tatsächlich aber zieht sie die Menschen tiefer hinein. Es ist daher eher ein politisches Projekt. Ressourcen werden neu verteilt, und zwar weg von großen Teilen der Gesellschaft, weg von den 99% und hin zu dem 1%. Der Reichtum wird verlagert, Einkommen werden verlagert, Besitz wird verlagert. Sonderinteressen, private Interessengruppen werden gestärkt, die Interessen der Eliten, und zwar zu Lasten der Massen. Aus diesem Grund sage ich, dass es ein politisches Projekt ist und weniger eine ökonomische Notwendigkeit. Jetzt zu Griechenland. Griechenland war ein schwaches Glied in der Kette. Es war in hohem Maße angreifbar. Und weil es ein kleines Land ist, mit einer schwachen politischen Elite, unsere Regierung hat noch nicht einmal verhandelt. Die Politiker haben getan, was man ihnen gesagt hat, und sie machen es heute noch. Gerade deshalb bot Griechenland eine Gelegenheit, um zu testen, wie weit man die Sparpolitik treiben kann, wie viel Druck die Bevölkerung ertragen kann. So als würde man jemanden auf einen elektrischen Stuhl setzen und langsam den Strom erhöhen, um herauszufinden, ab wann diese Person stirbt oder ab wann sie sich erhebt. Denn wir können uns erheben. Wir sind nicht an den Stuhl gebunden. Ich weiß, dass die griechische Gesellschaft sich in einer schwierigen Lage befindet. Aber die Griechen versuchen, einen Ausweg zu finden. In den letzten Wahlen haben die Menschen die alte Regierung abgewählt und sich nach links orientiert. Natürlich hatten wir auch den Aufstieg der Faschisten.
Apropos Wahlen, die zwei Parteien, die PASOK und die Nea Dimokratia, die seit Jahrzehnten Griechenland regieren und in die jetzige Lage gebracht haben, regieren immer noch. Wie sieht jetzt die politische Situation nach den Wahlen aus?
When Greece was granted the second bailout package, the Troika insisted that the leaders of the two then major parties, the Conservatives, the New Democracy and PASOK, the Socialists.
Als Griechenland das zweite Rettungspaket gewährt wurde, hat die Troika darauf bestanden, dass die Köpfe der zwei großen Parteien, PASOK und Nea Dimokratia, unterschriebene Briefe vorlegen, in denen die jeweilige Partei sich verpflichtet, die Vertragsbedingungen der Rettungspakete einzuhalten. Und zwar unabhängig von politischen Entwicklungen. Die Briefe sind im Internet. Man kann sie herunterladen. Der derzeitige Premierminister Samaras hat einen solchen Brief unterschrieben. Darin steht sinngemäß, dass er unabhängig von politischen Entwicklungen, mit anderen Worten, unabhängig davon, was in den nächsten Wahlen geschieht, seine Partei, nicht sich selbst, verpflichtet, den Bedingungen des Rettungspaketes zu folgen. Papandreou tat das Gleiche für PASOK. Und wiederum verpflichtet er die Partei, nicht sich selbst. Sogar wenn PASOK einen anderen Parteiführer hätte, wäre die Partei verpflichtet. Diese Verpflichtungen sind als politische Absicherungsklausel im zweiten Rettungsabkommen bekannt. Es ist Politik im Stil des Kolonialismus. Ich leihe dir Geld, aber du versprichst, dass deine Zukunft mir gehört. Daher kann ich die Bedingungen diktieren, was du mit deiner Zukunft machst. Nach den Wahlen im Mai, nach dem ersten Wahlgang, normalerweise haben wir nur einen Wahlgang, wurde das linke Bündnis Syriza eingeladen, sich der Regierung anzuschließen. Syriza war wieder die Nummer zwei geworden. Die Nummer eins, die Nea Dimokratia, hatte nur 18%, kaum mehr als Syriza. Obwohl die drei Parteien, die jetzt eine Koalition bilden, auch damals im Mai die Regierung hätten bilden können, bestanden sie darauf, dass Syriza sich der Regierung anschließt. Nun sagt aber Syriza nein. Wir können uns dem, was ihr bereits unterschrieben habt, was ihr versprochen habt, nicht anschließen. Wir haben eine völlig andere Agenda. Daher gab es Neuwahlen. Und jetzt haben wir eine Regierung, eine Koalitionsregierung, die knapp über 50% der Stimmen hält. Aber das neue Element besteht darin, dass die Hauptoppositionspartei, Syriza, keinen derartigen Brief unterschrieben hat, keine sogenannten politischen Versicherungen an die Troika abgegeben hat. Das ist ein neues Element.
How is resistance? Wie organisiert sich Widerstand in Griechenland? Wir hören eine Menge über Proteste, Demonstrationen, Streiks, Straßenschlachten, jedoch kaum etwas darüber, was sich hinter dem Widerstand verbirgt.
Part of the resistance is a very positive element, which has to do in the solidarity networks set up by Greeks in all kinds of areas. And this is a new phenomenon. This is a very positive phenomenon.
Ein Teil des Widerstandes hängt mit dem Solidaritätsnetzwerk zusammen, das Griechen in vielen Bereichen gegründet haben. Das ist ein neues Phänomen, ein sehr positives Phänomen. Es gibt Netzwerke von Ärzten, die kostenlose Gesundheitsdienste erbringen, Lehrer, die gratis Nachhilfe erteilen, Gruppen, die Tauschhandel betreiben und so weiter. Das geschieht in großem Umfang und es ist ein sehr positives Element. Es ist Teil des Widerstandes gegen das, was passiert, und bewahrt den Menschen ihre Würde. Und natürlich hilft es den Schwächeren, diese Krise zu überleben. Das andere Element des Widerstandes besteht darin, zu verstehen, was passiert. Die Tatsache, dass bei der zweiten Wahl 27% der Wähler für die radikale Linke stimmten, bedeutet nicht, dass sie alle Linke geworden sind. Es bedeutet aber, dass sie ihr Misstrauen gegenüber der Linken überwinden, bzw. ihre Gleichgültigkeit verlieren. Es ist ein Zeichen, dass das politische Establishment so schwach geworden ist, dass es sich entweder umstrukturieren oder seinen Platz für neue politische Kräfte räumen muss. Das ist ein anderes positives Element des Widerstandes. Es gibt auch Demonstrationen und Streiks. Wir haben zum Beispiel den Verkauf der Agrarbank, von der ich sprach. Diese Bank, aber auch andere Banken, wurden jeweils für einen Tag in der Woche bestreikt. Widerstand kann auch diese Gestalt annehmen. Wenn es um Straßenschlachten geht, müssen wir genau hinschauen. Die meisten Demonstranten sind friedliche Leute. Sie demonstrieren nicht, um Gebäude niederzubrennen oder um gegeneinander zu kämpfen. Wir erleben aber ein massives Polizeiaufgebot, auch parastaatliche Mechanismen. Es gibt Polizisten, die sich ohne Uniform unter die Demonstranten mischen, um zu provozieren. Das ist dokumentiert. Es handelt sich nicht um Einbildungen der Leute, es ist belegt. Gewalt geht nicht von den Demonstranten aus. Sie gehört nicht zur Mentalität der Leute, die gegen die Sparmaßnahmen demonstrieren. Gewalt ist Bestandteil der Mentalität des parastaatlichen Mechanismus und leider auch der Reaktion der Polizei. Ich befürchte daher, dass wir noch nicht das Ende der Gewalt sehen, da hierfür der Abbau der repressiven Strukturen auf Seiten der Polizei erforderlich wäre und man daher nie sicher sein kann, dass man dieses Phänomen überwunden hat. Was aber die Demonstranten angeht. Als im vergangenen Jahr die Niñados-Bewegung aufkam, die den Platz unmittelbar vor dem Parlament für mehr als einen Monat besetzt hatte, haben die Demonstranten jede Nacht den Platz gesäubert und den Marmor geputzt. Es wurde eine kleine Gemeinschaft gegründet. Es wurden so etwas wie kommunale Dienstleistungen geschaffen. Es gab Ärzte, wo sie benötigt wurden und so weiter. Die Demonstranten waren in der Lage, sich selbst zu organisieren, sich um die Effizienz dessen zu kümmern, was sie erreichen wollten.
Vielen Dank, Marika Frangakis.
Thank you for the questions indeed.